Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami. Norwegen gegen England und natürlich hat bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, das sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Eklig, ekliger Paraguay. Der Deutschlandbesieger schlägt und tritt wild um sich, ist an einem Fußballspiel gegen Frankreich an einem WM-Achtelfinale nicht wirklich interessiert und der Schiedsrichter offenbar genauso wenig. Am Ende gewinnt Frankreich so gerade mit 1:0 gegen Paraguay und steht nach einer wüsten Treterei im Viertelfinale der WM gegen Marokko. Alle Einzelheiten dazu und Eindrücke direkt vom Spiel in Philadelphia, jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, wunderschönen guten Sonntagmorgen. Hier ist NTV Sport während der Fußball-WM mit täglich 9 Folgen am Start. An jedem Spieltag gibt es eine neue Ausgabe. Und heute sprechen wir über 2 Partien, über die ersten beiden Achtelfinals der WM 2026. Ich bin Kevin Schulte und bedanke mich sehr fürs Einschalten. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch ein bisschen Puls, nachdem er gestern Paraguay gegen Frankreich gesehen hat und zum einen darüber immer noch erzürnt ist, dass Deutschland dieses Spiel nicht bekommen hat gegen Frankreich, was sie hätte bekommen müssen nach den Ansprüchen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber man ist gegen Paraguay gescheitert bitterlich und Paraguay, die haben jetzt alles gemacht, aber nicht Fußball gespielt und trotzdem ja eben sind sie sehr nah gekommen an eine dicke Sensation, verlieren am Ende 0:1 gegen Frankreich. Darüber sprechen wir gleich, genauso wie über den 3:0 Sieg von Marokko gegen Kanada und dann blicken wir natürlich voraus auf diesen großartigen Sonntagabend beziehungsweise diese großartige Nacht, die bevorsteht bei der Fußball-WM. Machen wir erstmal den Anfang mit der 19 Uhr Partie des gestrigen Abends. In Houston wurde gespielt, Kanada gegen Marokko. Kanada ja erneut nach dem 1:0 gegen Südafrika im 16. Finale mit einem Spiel auf US-Boden. Ausgerechnet am amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli. Gestern also in Houston ging es zur Sache gegen Marokko und Trainer Jesse Marsh, der US-Amerikaner, hat 3-mal gewechselt in der kanadischen Mannschaft nach diesem Arbeitssieg gegen Südafrika. Alphonso Davies, der Bayern-Spieler, erneut nur auf der Bank. Diesmal wurde er auch gar nicht mehr eingewechselt, hatte ja entscheidende Impulse geliefert in der Schlussphase gegen Südafrika, aber sein Gesundheitszustand lässt offenbar keinen Einsatz zu. Ansonsten hätte er natürlich gespielt, das ist eh klar. Er ist der absolute Star der Kanadier und hat ihn dann auch gefehlt gegen Marokko, das muss man so klar sagen. Obwohl die Kanadier richtig, richtig gut reingekommen sind gegen das von Mohamed Ouabi trainiert Marokko, das einmal gewechselt hat nach dem knappen Sieg gegen die Niederlande. Dort hatte man sich ja in einem dramatischen Elfmeterschießen durchgesetzt. Hier ging es nicht ganz so lang und wie es dazu kam, das besprechen wir gleich. Ganz kurz zum Spielverlauf zunächst. Kanada klar besser, taucht mehrmals auch gefährlich auf vor dem marokkanischen Tor, aber nutzt die Chancen nicht. Mitte der ersten Halbzeit gibt es dann eine Hiobsbotschaft für Marokko. Der bald Bayern-Spieler Ismail Saibari muss verletzt ausgewechselt werden. Kanadas Spielfluss, der leidet allerdings darunter auch so ein bisschen, also in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, also dem zweiten Viertel, kann man jetzt in Trinkpausen wirklich so unterteilen. Ja, da passiert eigentlich auf beiden Seiten nicht mehr viel Spannendes, keine nennenswerten Torszenen mehr und so geht's dann mit 0:0 in die Halbzeit. In der ersten Halbzeit gab es allerdings schon 6 gelbe Karten, 4 davon für Marokko. Das ist Rekord bei dieser WM. Also 6 gelbe in einer Halbzeit hat es zuvor noch nicht gegeben. In der 50. Minute, also kurz nach Wiederanpfiff, bringt dann plötzlich Azedine Unahi Marokko in Führung. Wie das? Es ist ein simpler Freistoß, flach von Hakimi auf Unahi ausgeführt, und diese Freistoßvariante führt dazu, dass Unahi einen freien Schuss hat und er trifft, stellt damit den Spielverlauf der ersten Halbzeit komplett auf den Kopf. In der 82. sorgt dann auch Unahi für die Entscheidung, trifft zum 2-0, Kanada spielt einen kapitalen Fehlpass im Aufbau und Marokko kontert dann über Starspieler Brahim Diaz, der nimmt Unahi mit und der trifft zum 2-0. Also in der Phase Kanada auch wirklich, sie waren sehr bemüht, aber sie haben keine Torchancen kreieren können. Und so ist dann Marokko der souveräne Sieger, der sogar noch das 3-0 erzielt in der 98. Minute mit Abpfiff. Soufiane Rahimi vollendet einen weiteren Konter zum Endstand für Marokko, für die Atlas Löwen, die damit im Viertelfinale stehen, nachdem sie 2022 ja als erstes Team aus Afrika das Halbfinale erreicht haben. Kanada nutzt die eigene Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht, aber spielt einfach ein starkes Turnier. Das muss man jetzt am Ende auch so konstatieren. Fährt vor allen Dingen ein starkes Ergebnis ein. Die Mannschaft gewinnt Spiele, die sie gewinnen musste, gegen Katar, zweiter Gruppenspieltag unter Druck, und das 16. Finale gegen Südafrika. Das waren Spiele, in denen man die bessere Mannschaft auf dem Platz hatte. Ansonsten, ja, der Auftakt war ein bisschen zäh, aber ein wichtiger Punkt noch am Ende gegen Bosnien gerettet und gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel, wo es um den Gruppensieg ging, und jetzt auch gegen Marokko, da fehlt ihnen letztendlich auch so ein bisschen diese individuelle Qualität, die dann dafür sorgt, dass du aus wenig Chancen viel machst, und ja, und das ist eben den Kanadiern in beiden Fällen auf die Füße gefallen, aber trotzdem, wie gesagt, letzte 16 erreicht, das ist ein herausragendes Ergebnis für eine Fußballnation, die zuvor noch nicht ein einziges WM-Spiel, nicht einmal einen einzigen Punkt geholt hat auf der größten Fußballbühne der Welt. Und für Marokko geht es jetzt so weiter, wie es in Katar aufgehört hat, im Halbfinale gegen Frankreich, im Viertelfinale jetzt bereits das Duell mit Frankreich, mit der Equipe Tricolore. Darüber sprechen wir jetzt, wie Frankreich diesen Weg gefunden hat in das Viertelfinale. Es war ein sehr, sehr steiniger, ein sehr, sehr komplizierter Weg. Im Glutofen von Philadelphia bei 40 Grad ungefähr, 23 Uhr Anstoß in Deutschland. Und es war von Anfang an von Paraguay super eklig geführt. Also du hast sofort gesehen, worum geht es den Paraguayern. Ja, sie wollen nur das Spiel der Franzosen, die Technik, die brutale Qualität irgendwie eindämmen, zerstören und wollen irgendwie versuchen, über 120 Minuten ein 0-0 zu halten und es dann wieder im Elfmeterschießen zu schaffen, wie gegen Deutschland im 16. Finale. Die Mittel, die sie gewählt haben, immer ein Bein dazwischen, ne, das war noch alles irgendwie im Rahmen, aber manchmal gingen sie auch über den Rande der Legalität hinaus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Sinnbildlich dafür eine Szene, 35. Minute, Matthias Galaza, der schlägt Richtung Kylian Mbappé wild um sich in einem Laufduell im vollen Lauf abseits des Balles. Eigentlich ist das rot, mindestens dunkelgelb, es gibt aber gar nichts. Und dadurch, dass es eben gar nichts gab von dem usbekischen Shiri Tantashev, fühlten sich die Paraguayer natürlich auch bestärkt. Also das war von dem Schiedsrichterteam, da muss man das gesamte Team nennen, weil ja auch vom Video Assistant Referee, weil ja auch letztendlich von den Schiedsrichterassistenten nie etwas kam, das war eine unterirdische Leistung. Fußballerisch war es auch von Paraguay unterirdisch. Die hatten allerdings gar keinen anderen Auftrag, und die einzige Chance, wie sie irgendwie das Spiel spannend gestalten konnten, war eben so, dass sie es eklig machen, und das kannst du aber natürlich auch tun, ohne diese ganzen Nicklichkeiten, da bin ich mir sicher. Also das war wirklich auch einiges drüber. Dennoch sage ich auch ganz ehrlich, es war dadurch natürlich auch super unterhaltsam anzuschauen. Also zu sehen, wie da eine absolute Star-Auswahl gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr limitiert ist, antritt und trotzdem über mehr als 60 Minuten kein Tor erzielt, die generell kein einziges Tor erzielt außerhalb dieses einen Elfmeters. Das kann auch nur der Fußball, ne? Dass eine Mannschaft, die so krass unterlegen ist, ein Spiel trotzdem offen halten kann bis zum Schluss durch verschiedene Mittel, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dass der Schiedsrichter da nicht eingreift, ist jetzt auch nicht die Schuld von Paraguay. Also dementsprechend, ja, da muss man das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren. Natürlich war es massiv unsportlich in vielen Situationen. So auch in der zweiten Halbzeit, als es dann nämlich den Elfmeterpfiff gibt, wo man sich auch fragen muss, wie kann der Schiedsrichter das nicht im laufenden Spiel sehen? Diego Gomez foult ganz klar Désiré Doué. Erst nach dem Videostudium ist dann der Elferpfiff klar für den Schiedsrichter. Mehrere Spieler treten dann den Elfmeterpunkt, nachdem der Pfiff erteilt wurde, kaputt. Dann steht da auch noch Dembélé, dem wird noch durch die Füße getreten auf den Elfmeterpunkt, den er eigentlich beschützt in der Situation für den etatmäßigen Schützen Kylian Mbappé. Absoluter Wahnsinn, dass die Paraguayer da auch nie bestraft worden sind. Dazu aber noch später mehr von unserem Kollegen vor Ort. Kylian Mbappé, der verlädt dann Orlando Gil, der ja so super pariert hatte im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Sehr souverän von Mbappé gemacht. Es ist der Siegtreffer. Danach gibt es aber nur noch mehr Treterei und Unsportlichkeiten der Paraguayer. Also ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie darauf besinnt haben, ein Fußballspiel zu spielen und vor allen Dingen alles für den 1:1-Ausgleich zu tun. Jetzt kann man sagen, ja, sie mussten jetzt natürlich das Spiel so weiterspielen und dann einfach hoffen, dass irgendwie einer reinfällt. Ja, ich weiß nur nicht, ob man dann wirklich jede Szene abseits des Balles komplett auskonsumieren muss, um es mal so auszudrücken. Dann wird Mbappé noch am Schienbein getreten. Es werden Ellenbogen reingerammt in die Bäuche der Franzosen. Also es war wirklich ein wildes Gehacke, eine wilde Treterei und es war in vielen Szenen sehr, sehr unsportlich seitens der Paraguayer. Damit würde ich sagen, mit diesen Eindrücken, mit dieser Vordiskussion der Partie, schalte ich nach Philadelphia zu unserem Mann im Stadion, zu David Bedürftig für ntv.de als Reporter vor Ort. David, grüß dich, hallo nach Philadelphia. Wie sieht denn dein Fazit nach diesem, ja, Fußballspiel war es ja gar nicht, nach diesem Fußballkampf aus?
Jo, Kevin, einen schönen Gruß aus Philadelphia. Vielleicht hörst du im Hintergrund noch ein paar Raketen. Aus der Geburtsstadt der US-Demokratie. Hier wird natürlich groß noch der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag, gefeiert. Aber es gab auch Fußball zu sehen im Glutofen. Weit über 40 Grad gefühlt auf jeden Fall. Eines der heißesten Spiele der WM-Geschichte. Und ja, auch eines der brutalsten, muss man sagen. Also das war eine Treterei vom Feinsten. Die größte Treterei, seit es Schienenbeine gibt vielleicht. Also Paraguay hat da wirklich zu allen Mitteln gegriffen, um irgendwie das Spiel der Franzosen zu zerstören. Nicht nur zu stören, sondern zu zerstören wirklich. Muss man so sagen. Die haben geholzt, gehackt, getreten, geschubst, gebodychecked und so weiter und so fort. Am Ende haben sich die Franzosen dank eines Elfmeters von Kylian Mbappé gerade noch so durchsetzen können. Aber ein erfreulicher Abend war es für sie sicherlich nicht.
Wir halten fest, Paraguay wirklich irre, eklig unterwegs, war teilweise schon drüber, wie gesagt, hat natürlich aber auch dafür gesorgt, dass sie überhaupt eben diesen Hauch einer Chance hatten. Wie ist jetzt dein finaler Eindruck? Was nimmst du so alles mit von dem Spiel? Was hast du sonst noch so beobachtet?
Also das war schon extrem. Man muss auch sagen, der Schiedsrichter aus Usbekistan hat da wirklich eine miserable Leistung gezeigt. Also der hat, glaube ich, nur 13, 14 Fouls gepfiffen. Keine einzige gelbe Karte gezeigt. Eine gelbe Karte gab es ja nach Spielende. Da gab es nochmal eine Rudelbildung für den Co-Trainer. Im Spiel gab es aber tatsächlich nur 3 für die Franzosen, die aber weitaus weniger gefoult haben und weitaus weniger ruppig gespielt haben. Also Paraguay hat sich da wirklich immer am Rande der Legalität bewegt. Weitaus öfter eigentlich auch darüber hinaus. Aber der Schiedsrichter hat es da nicht so gepfiffen. Ja, und dadurch sind die Franzosen wirklich nie in den Fluss gekommen, den sie in den letzten Spielen hatten. Also Paraguay stand extrem tief auch mit einem 5-4-1, hat wirklich komplett nur auf Konter gesetzt, aber eigentlich auch keinen wirklichen Konter gefahren. Bis in die letzte Minute gab es keine richtige Chance. Aber Frankreich, muss man sagen, ja, hat keine Mitte gefunden, hat dann aber wirklich auch doch einfach noch diese extremen Dribbelkräfte von der Bank. Jetzt war es Désiré Doué, der reinkam. Der hatte dann noch frische Beine, hat damit dann noch 1-2 Mal die Abwehr der Paraguayer auseinandergenommen und wurde dann einmal halt auch gelegt im Strafraum. Natürlich hat der Schiri nicht gepfiffen, gesagt, ganz klar, deutlich angezeigt, nee, weiterspielen war nichts. Und eine Minute später erst hat der VAR eingegriffen und dann hat der Schiedsrichter überprüft und dann auf Elfmeter entschieden. aber auch sehr abstrus. Also wirklich eine total klare Elfmeterentscheidung. Der stand nicht weit weg, hat nichts gesehen, zeigt sofort an, war nichts, weitermachen. Also ja, verrückt alles. Nichtsdestotrotz, Kylian Mbappé lässt sich da nicht zweimal bitten, schiebt eiskalt ein und hat dann auch nach dem Spiel noch durchaus mit ein, zwei Gesten auf sich aufmerksam gemacht. Der Torwart reicht ihm die Hand, er nimmt sie nicht, sondern geht vor den nächsten Block, schreit da auch Vamos, also auf Spanisch, so damit das auch alle Fans hören können, die es nicht mit ihm halten. Und ja, man muss aber sagen, davor, wirklich noch in den Minuten davor, der wurde wirklich so oft nochmal geschubst nach irgendwie einer Ecke, wo er dann neben ein, zwei Spielern stand. Und er hat das eigentlich echt sehr cool hingenommen. Also die ganzen Franzosen, muss man wirklich sagen, Chapeau, haben sehr viel Selbstdisziplin gezeigt, Contenance, und sich nicht locken lassen, weil das wollten natürlich die Gegner, dass da einer mal ausflippt und sich vielleicht dann doch eine gelbe oder eine gelb-rote einfängt. Die sind aber cool geblieben, auch wenn sie so oft umgeholzt wurden. Ja, und hatten dann halt ihre eine Chance. Dank Doué gab es den Elfmeter und das war das Tor zum Sieg und zum Viertelfinale gegen Marokko. Das wird ein spannendes Spiel. Frankreich ist definitiv eine der Top-Mannschaften, immer noch. Auch durch diesen knappen Sieg hat man gesehen, die können auch mit anderen Mitteln, können auch abwartend und gegen eklige Mannschaften bestehen. Marokko ist ja auch durchaus eine harte Mannschaft, auch wenn die natürlich spielerisch mehr können als Paraguay. Aber ja, das wird wirklich ein spannendes Duell. Also ich traue Marokko auch viel zu dabei. Aber die Offensivpower Frankreichs ist einfach doch zu stark. Also ich denke mal, da geht es für Frankreich auch weiter.
Ja, und zum Abschluss, David, müssen wir konstatieren, so hätte eben auch der theoretische deutsche Turnierweg aussehen können, über Paraguay, dann Frankreich, dann wäre es eben Marokko gewesen. Und ja, diesen Weg, den hatten sich einige deutsche Fans offenbar auch schon ausgemalt.
Es gab vereinzelt auch die ein oder anderen Deutschland-Trikots im Publikum noch, ist ja klar, weil viele waren darauf eingestellt, das hier wird das Duell, das große Ding, der Kracher gegen Frankreich. Die deutsche Elf, ja, hat es natürlich nicht geschafft, wie wir alle wissen. Nichtsdestotrotz, ein, zwei Mal hat vielleicht auch die Stadionregie noch gedacht, Deutschland spielt. DJ Ötzi kam nochmal ganz laut. Das war da nicht so, wissen wir alle warum. Paraguay hat es sich gegen Deutschland auf jeden Fall verdient, in dieses Spiel zu kommen. In diesem Spiel gegen Frankreich haben sie es nicht verdient, irgendwie noch weiter in dieser WM teilzunehmen. Die Kommentatoren auch von der BBC und von Fox zum Beispiel sind komplett ausgeflippt. Also sie haben dieses brutale, rüde Spiel der Südamerikaner arg kritisiert. Insofern geht's nach Hause und Frankreich ist auf dem Weg ins Viertel, vielleicht auch ins Halbfinale.
Machen wir den Deckel drauf auf die wildeste Treterei, auf das unsportlichste Auftreten bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Paraguay fährt danach nach Hause, hatte ein Spiel nach 90 Minuten auch nur gewonnen, das hat aber gereicht, um im Achtelfinale zu stehen und das ist für Paraguay ein Riesenresultat. Also dieser Sieg gegen die Türkei im zweiten Gruppenspiel war der Schlüssel, dann das 0-0, das ermauerte 0-0 gegen Australien, was beiden geholfen hat und dann der Sensationssieg gegen Deutschland im Elfmeterschießen, der dafür gesorgt hat, dass es in Paraguay einen extra Feiertag gegeben hat. Also dementsprechend die Fußball-Euphorie riesengroß in dem Land. Sie endet jetzt erstmal vorerst oder ebbt so ein bisschen ab, nachdem die Mannschaft jetzt gegen Frankreich die zweite Sensation, die noch viel größere Sensation, nicht geschafft hat. Zum Abschluss der Blick auf WM-Tag Nummer 25 ist es bereits. Es ist eine lange Nacht, es wird ein später Abend, 22 Uhr deutscher Zeit, die erste von zwei hochinteressanten Achtelfinals. Brasilien gegen Norwegen, angepfiffen wird in New York, New Jersey. Brasilien hat noch nie gegen Norwegen gewonnen. Damit ist Norwegen die einzige Nation, die eine positive Länderspielbilanz gegen Brasilien aufweist. Es gab da bislang unter anderem auch ein großes Spiel, WM 98 in Frankreich. Brasilien nach zwei Gruppenspielen bereits sicher Erster. Norwegen mit zwei Punkten brauchte den Sieg, um weiterzukommen, um sicher weiterzukommen. Und Norwegen gewann unter anderem mit dem legendären Stürmer von Chelsea, der, glaube ich, auch ein Tor erzielt hat. Tore André Flo erzielte ein Tor für Norwegen und sie gewannen die Partie damals mit 2-1. Das würden Erling Haaland, Martin Ødegaard und Co. natürlich auch in diesem Jahr mit Kusshand nehmen. Und ich sage jetzt einfach mal voraus, dass es meine Sicht auf dieses Spiel? Ich glaube, es ist ein 50-50 Spiel. Norwegen ist brutal gut. Die haben die Mittel, um Brasilien richtig weh zu tun, und haben, was den Peak anbetrifft, müssen sie sich da überhaupt nicht verstecken, was das Leistungsniveau anbetrifft. Sicherlich auf der einen oder anderen Position, da fällt es dann ab, und in der Breite ist Brasilien vielleicht ein bisschen besser besetzt. Aber selbst da würde ich, was die erste Elf angeht, echt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Von daher völlig offenes Spiel. Kann mir gut vorstellen, dass wir auch 120 Minuten Fußball sehen. Vielleicht am Ende sogar ein weiteres Elfmeterschießen bei dieser WM. Die nächste Partie, ich glaube, auch die ist offen. Das hat da vielleicht nicht nur sportliche Gründe oder definitiv nicht nur sportliche Gründe, denn Mexiko hat ein letztes Heimspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Im Falle eines Sieges würde es nach Miami gehen. Mexiko trifft auf England. 2 Uhr nachts deutscher Zeit Anstoß, und es ist so im ganzen Build-up im Vorhinein wirklich eines der Spiele der WM. England hat den großen Nachteil, nicht perfekt auf die Höhe eingestellt sein zu können. England hat den Nachteil, dass es natürlich hier als Feind, als Invasoren wahrgenommen wird, wie alle anderen Gegner von Mexiko. Also das ist ja wirklich brutal, was die mexikanischen Fans da abreißen. Englands Hotelversteckspiel hat auch nichts gebracht. Also England hatte ja die FA, der Fußballverband, 2 Hotels gebucht, um die mexikanischen Fans so ein bisschen in die Irre zu führen. Aber die Mexikaner haben schnell entdeckt, wo die Engländer sind, in welchem Hotel, und haben sie dort auch mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. Ob es jetzt eine so durchzechte Nacht wird für die Engländer, wo sie wirklich nicht schlafen können wie die Ecuadorer, das ist das andere Thema. Müssen wir im Nachgang noch so ein bisschen aufrollen und wird sicherlich dann nochmal zur Sprache kommen, sollten die Engländer wirklich ausscheiden, was sportlich gesehen schon eine dicke, dicke Überraschung wäre. England klar besser besetzt, das Team, als Mexiko, aber Mexiko bringt eben auch noch so ein paar andere Faktoren mit, hat natürlich den Heimvorteil, und ein spielerisch schlechtes Team ist das jetzt auch nicht. Ne? Sie sind schlechter als natürlich eine Top-4-Nation wie England, aber die mexikanische Liga, und da spielen einige Spieler der Mexikaner eben, die wird gnadenlos unterschätzt in Deutschland. Viele Mexikaner, weil dort in der Liga gar nicht so schlecht bezahlt wird, haben gar nicht so den Mega-Drang, nach Europa zu gehen. Also die Mannschaft kann auch Fußball spielen, und die kann natürlich enorm gut verteidigen. Das zeigt die Bilanz von insgesamt 8:0 Toren, 4 Siegen aus 4 Spielen bei der bisherigen WM. Also Mexiko gegen England, das wird richtig interessant. Mexiko übrigens in gut 60 Jahren Aztekenstadion auch nur 2 Heimspiele dort verloren. Man muss aber auch da sagen, das kommt mir ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung, dass natürlich da jetzt in den seltensten Fällen irgendwelche großen Gegner aufgefahren wurden. Also von daher, England sollte trotzdem sportlich der Favorit sein. Ob es dann reicht, ist die andere Frage. Wir werden es sehen und werden es besprechen. Dann in gut 24 Stunden hier im Podcast von NTV Sport während der Fußball-Weltmeisterschaft. Täglich neue Folgen für euch am Start. Ich bin Kevin Schult und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Bis dahin, bis morgen. Ciao, ciao.